Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Morgen beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Ein wichtiges Forum, weil sich da hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und anderen Organisationen treffen, um sich über die internationale Lage auszutauschen. Frieden durch Dialog, so lautet das diesjährige Motto. Die Sicherheit in Europa und der Welt, die deutsche Verteidigungsfähigkeit und mögliche Folgen einer Eskalation des Ukraine-Kriegs, das sind auch seine Themen. Er war Brigadegeneral bei der Bundeswehr und danach unter anderem militärpolitischer Berater von Angela Merkel, Erich Fahrt, zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Tietjen.
Herr Fahrt, eine Nachricht, über die ganze Welt spricht und über die mit Sicherheit auch auf der Sicherheitskonferenz morgen gesprochen werden wird. US-Präsident Trump hat mit Wladimir Putin telefoniert, sehr lange. Es ging um die Lösung, um die mögliche Beendigung des Ukraine-Kriegs. Hat Sie das überrascht, dieses offenbar relativ harmonische Telefonat?
Naja, es war zu erwarten. Er hat ja im Wahlkampf schon gesagt, dass er aus diesem Ukraine-Krieg raus will. Und er hat ja auch vollmundig erklärt, innerhalb von 24 Stunden das zu regeln. Das geht natürlich nicht, aber es war irgendwo zu erwarten. Ich finde es schade, dass es so lange gedauert hat. Also, dass es vor allen Dingen keine europäische Initiative in der Vergangenheit gab, diesen Krieg zu beenden. Denn es war früh absehbar, dass es keine militärische Lösung gibt. Weil dieser Krieg seit langem festgefahren ist, ein Abnutzungskrieg ist mit Hunderttausenden von Toten. Also so eine politische Initiative hätte ich mir früher gewünscht als jetzt. Und dann auch nicht unbedingt vom amerikanischen Präsidenten direkt mit dem russischen, sondern eher von Europa ausgehend, auch zusammen mit Zelensky, mit den Ukrainern. Und ich denke, die beiden Männer haben das jetzt an sich gezogen. Die werden das einfach durchziehen. Das ist zu erwarten, auf ihre Art halt.
Aber kann das gut sein über Europa hinweg? Europa wurde gar nicht gefragt. Zelensky wurde danach erst informiert. Kann das eine gute Lösung sein für die Zukunft?
Also das ist keine gute Lösung über die Köpfe der Europäer hinweg. Aber ich muss auch sagen, in den letzten Jahren, also seit der Konflikt läuft, fehlte mir da auch die fehlenden politischen Initiativen Europas. Ich sag mal, wir haben Waffen geliefert, das ist in Ordnung, wir haben der Ukraine geholfen, aber wir haben uns ja auch irgendwo verweigert, mit Putin in Russland zu reden. Das war irgendwie so ein Verbot, was im Raum stand.
Naja, also mit dem Aggressor zu reden, ist ja die Frage, worüber? Was soll das Ziel dieser Gespräche sein?
Ja, ist vollkommen richtig. Aber wenn man feststellt, und das ist seit Monaten der Fall, dass man es militärisch nicht drehen kann, da kann man nicht einfach so weitermachen. Das ist ja irgendwo fantasielos, auch sinnlos. Der amerikanische Generalstabschef hatte schon Ende 2022 ziemlich klar gesagt, da gibt es wahrscheinlich keine militärische Lösung in diesem Krieg. Also ich habe das auch immer vertreten, weil einfach die Kräfteverhältnisse von Anfang an viel zu ungünstig waren für die Ukraine, trotz unserer Waffenlieferungen. Wir haben ja immer gesagt, mit der und der Waffe drehen wir das gesamte Kriegsszenario. Das war immer weit weg von der militärischen Realität. Es war zu verständlich, man wollte der Ukraine auch signalisieren, Europa steht hinter dir, hinter diesem Land, weil es angegriffen wurde. Das ist in Ordnung, aber wir haben doch eigentlich zwei Jahre lang ein Wunschkonzert veranstaltet, was mit der militärischen Lage vor Ort wenig zu tun hatte.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Herr Fahrt, morgen beginnt ja die Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe es eben schon erwähnt. Was werden die dominierenden Themen sein? Sie werden ja am Rande auch dabei sein.
Ja, ich werde am Rande dabei sein. Ich war ja zwei Dutzend Mal als Teilnehmer dabei. Und für uns als Militärberater oder mit den Kollegen, die in der Politik da unterwegs sind, da war das immer wichtig, weil wir da unsere Counterparts trafen aus vielen, vielen Staaten der Welt.
Und als Netzwerk wichtig.
Als Netzwerk wichtig. Ne? Nicht? Und wir wussten ja teilweise, was die Regierungschefs da sagen, die Argumentationslinie unserer Länder, das wird ja alles vorbereitet. Das wussten wir im Vorfeld, sodass uns da wenig Überraschungen kamen. Aber diesmal ist natürlich sehr wichtig, die neue US-Administration präsentiert sich ja dort. Der stellvertretende Verteidigung, also der Verteidigungsminister dabei, stellvertretende US-Präsident ist da.
Wird auch da sein.
Und auch dieser Sonderbeauftragte Kellogg für die Ukraine, für Russland. Und das wird sicherlich Thema sein. Aber die Amerikaner und Russen durch das Telefonat jetzt auch der beiden Präsidenten sind da natürlich schon weit nach vorne geprescht. Haben da die Europäer auch wenig mitgenommen. Der amerikanische Verteidigungsminister Hesketh hat das auch in Brüssel ziemlich deutlich gemacht, dass sie das so als ihr Ding bezeichnen. Und ich finde das persönlich schlecht, aber das ist halt so. Sie versuchen halt jetzt diesen Krieg, für den es keine militärische Lösung gab und gibt, einfach politisch jetzt irgendwo zu beenden. Wie immer das ausgeht, in welche Richtung geht, das muss man mal abwarten.
Vor allen Dingen, was es für die Ukraine bedeutet. Selenskyj wird auch in München sein. Ja. Also was hat das für Konsequenzen für die Ukraine, wenn jetzt eine Lösung zwischen Putin und Trump gefunden werden wird?
Ja, man muss sehen, was realistisch ist. Also ich denke, die militärische Lage ist seit Monaten dramatisch schlecht für die Ukrainer. Also sie sind gerade mal in der Lage, das zu halten, aber mit was sie im Moment halten können, aber mit wenig Erfolg. Es ist einfach eine russische Überlegenheit da und es ist seit Monaten klar, ne, dass dieser Abnutzungskrieg einfach militärisch nicht zu lösen ist, zu beenden ist. Also es gibt nur den Weg der Verhandlungen. Ich habe das auch wirklich angemahnt während der Waffenlieferung, dass man das irgendwie kombiniert, auch mit Initiativen, wie man aus diesem Konflikt herauskommt.
Und aber was kann das Ergebnis jetzt dieser Verhandlungen sein? Also was kann das Ergebnis für die Ukraine sein? Es kann ja eigentlich nur eine Schwächung der Ukraine sein.
Ja, das wird es sicherlich sein. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, es geht hier auch um Europa. Es geht um den Weltfrieden. Es geht um das Verhindern eines europäischen Krieges. Wir sind sehr nah dran an einer Eskalation dieses Konfliktes, an einem Übergreifen auf Europa. Und in so einem Fall wäre Deutschland mitten im Zentrum des Geschehens. Das hat erstmal Priorität. Und dann muss man sich die Frage stellen, zu welchen Bedingungen kann man das machen? Und wie sichert man auch letztlich, welche Sicherheitsgarantien gibt man der Ukraine, damit sie ihre politische Souveränität behält? Aber das ist die zweite Frage. Ehrlich gesagt, es geht hier um den Weltfrieden, um europäischen Frieden. Und wir haben eine neue Administration in den USA, die sagt primär America first. Ja, und das Hauptproblem der Amerikaner sind die Chinesen. Und dann kommt der Mittlere Osten und dann kommt eben Russland. Und in der Republikanischen Partei gibt es schon viele Stimmen, die einfach sagen, wir müssen Russland aus diesem Bündnis mit China rausholen einfach. Wir müssen uns irgendwie mit denen einigen. Also da ist eine gewisse Positionierung da in der Richtung. Ich sehe das auch so. Wir haben eigentlich durch unsere Ukraine-Politik im Effekt, ich meine, wir haben der Ukraine alles gegeben, wir sind da auch mehr oder weniger all-in gegangen bis an die Grenze eines europäischen Krieges. Aber wir müssen eben auch sehen, wie wir uns mit Russland einigen. Es geht nicht anders, sonst kriegen wir ja keinen Frieden in Europa.
Ja. Annalena Baerbock hat sich heute zu dem Thema geäußert. Sie hat gesagt, wir sehen das nochmal im Zitat, es kommt gleich. Es darf keine Gespräche über die, ich habe keine Brille auf, über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben. Es geht um den europäischen Frieden. Deswegen müssen wir Europäer daran beteiligt werden. Das ist ja ein ganz klares Statement. Sehen Sie das genauso, dass wir auch ein Recht darauf haben, als Europäer da einbezogen zu werden, genauso wie die Ukraine?
Wir haben ein Recht und es ist auch richtig grundsätzlich, was die Außenministerin sagt, aber es wird nicht so passieren. Die Amerikaner werden das Ding mit den Russen Schluss verhandeln.
Ja, kann man da nicht auf unser Recht pochen?
Ich meine, man machen, aber es ist im Grunde genommen so in den internationalen Beziehung braucht man zu Recht auch eine Machtposition. Nicht? Und wir Europäer, allerwenigsten die deutsche Außenministerin, haben da irgendeine Aktie drin. Es ist tatsächlich so, dass der amerikanische Präsident das mit dem russischen Präsidenten ganz eng verhandelt. Und so wie ich sein Ego einschätze, wird er auch der sein wollen, der dann sagt, so, jetzt machen wir Frieden unter den und den Bedingungen.
Aber sagen Sie doch noch mal, wie die Bedingungen aussehen werden. Wird das für die Ukraine ganz konkret heißen, Donbass, Krim aufgeben und kein NATO-Beitritt?
Also es wird auf jeden Fall heißen, kein NATO-Beitritt. Das ist ganz klar. Die Russen haben das auch seit Jahren als ihre dunkelrote Linie bezeichnet. Ich war ja 2008 bei diesem NATO-Gipfel in Bukarest mit der Bundeskanzlerin, wo das ja schon anstand, die mögliche Aufnahme der Ukraine und damals auch Georgiens in die NATO. Es war ja die damalige Bundeskanzlerin, die mit dem französischen Staatspräsidenten gesagt hat, das sollten wir nicht machen. Und ich halte diese Positionierung nach wie vor für richtig.
Angela Merkel ja heute vorgeworfen, ne?
Ja, das wird ihr heute vorgeworfen, aber sie bekommt ja recht, weil der amerikanische Präsident im Prinzip genau das Gleiche sagt. Und die Messe ist schon gesungen. Die Amerikaner werden das nicht machen, die NATO-Mitgliedschaft, das ist schon durch.
Aber die Frage Frage, Herr Fahrt, ist ja, was bedeutet das? Ist das eine Zukunftslösung? Also ist vielleicht eine momentane Lösung, dass der Krieg beendet wird. Aber was bedeutet das? Wer sagt denn Selenskyj, dass die Ukraine nicht trotzdem irgendwann überrannt werden wird und dass Putin sich nicht mehr nimmt? Wer gibt uns denn da eine Sicherheit?
Das ist eine offene Frage und da muss man natürlich auch entsprechend Vorkehrungen treffen. Nicht? Aber es ging tatsächlich bei diesem Ukraine-Krieg primär um das Verhindern einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, um das Verhindern von westlichen Militärstützpunkten in der Ukraine im Zuge der russischen Grenze und um den Zugriff natürlich auf die Krim, wo sie ihre Schwarzmeerflotte stationiert haben und Donbass mit den ethnischen Minderheiten der Russen dort, die russischsprachige Bevölkerung. Das waren immer die russischen Themen letztlich, aber vor allen Dingen die NATO-Mitgliedschaft. Und ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Das wird nicht stattfinden, zumal die NATO auch gar nicht, sage ich mal, ein Land aufnehmen kann, was sich in einem quasi Kriegszustand mit einem anderen Land befindet. Das geht vom NATO-Vertrag her auch
gar nicht. Da gibt es aber sehr, sehr viele Politiker, die das anders sehen.
Ja, die müssen sich mal überlegen, was sie sagen und welche Konsequenzen das hat. Nicht? Und die Russen werden das nicht akzeptieren. Ich denke, das ist klar. Man muss jetzt sehen, wie man mit Donbass und Krim umgeht. Man kann ja auch die Frage Donbass und Krim für spätere diplomatische Lösungen, sag ich mal, in die Zukunft tarieren. Wichtig ist jetzt, dass wir möglichst schnell einen Waffenstillstand hinbekommen. Und dann muss man das letztlich aushandeln. Aber ich bin sicher, die Europäer, leider muss man sagen, spielen dort keine Rolle, weil sie es leider auch versäumt haben in den letzten 2,5 Jahren, entsprechende Initiativen zu machen in die Richtung. Man wurde immer gesagt, mit Putin darf und kann man nicht reden.
Hat ja auch Gründe, warum das gesagt wurde.
Ich kann das verstehen.
Was mich interessiert, wie ist Ihre Vision, wie sollte man denn diesen Frieden, der jetzt erstmal durch den Waffenstillstand herbeigeführt werden würde, wie sichert man den denn? Wer überwacht das denn? Wer kontrolliert den Putin?
Ja, wir müssen gucken, dass wir, ich meine, die Sicherheitslage hat sich für Putin ja auch durch seinen Aggressionskrieg verschlechtert. Man muss ja auch sehen, Schweden und Finnland sind Mitglieder der NATO geworden. Das hat ja die ganze strategische Situation Russland dramatisch verschlechtert. Und Russland geht auch auf den Zahnfleisch, was den Krieg anbelangt. Auch die Sanktionen wirken. Also die Russen haben auch ein Interesse, das irgendwo zu bereinigen. Aber sie haben kein Interesse an einer NATO-Mitgliedschaft und werden das niemals akzeptieren. Wenn wir jetzt über Demarkationslinien reden, auch Sicherung dieser Demarkationslinie, der Waffenstillstandslinie, müssen wir auch vorsichtig sein. Auch die Russen werden nicht akzeptieren, dass NATO-Truppen dort aufmarschieren. Selenskyj sprach von 200.000 Mann, das ist absolute Illusion. Also das muss man aber jetzt aushandeln letztlich. Aber wie gesagt, das werden die USA mit Russland mehr oder weniger alleine machen. Ich habe immer gesagt, dieser Krieg ist zwar ein Verteidigungskrieg der Ukrainer gegen eine Aggression von außen, was richtig ist, aber er ist auch ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland. Und das sieht man auch daran, dass diese beiden Präsidenten jetzt einfach das Go haben und das aushandeln. Und wir sind in irgendeiner Form, naja, wenn man es krass sieht, Zuschauer. Wir haben keinen Gestaltungsspielraum mehr. Das ist schade aus europäischer Sicht. Wir hatten auch die Möglichkeit, aber wir haben sie nicht genutzt.
Wenn es um Deutschland geht, ist es für uns ja auch wichtig, wie wir uns auf eine eventuelle Eskalation vorbereiten. Also ganz losgelöst von diesen jetzigen Verhandlungen. Boris Pistorius, wir können auch noch mal uns ein Zitat angucken, spricht ja immer von Kriegstüchtigkeit.
Ja.
Wie schätzen Sie das ein, auch als ehemaliger hochrangiger Militär, wie kriegstüchtig ist Deutschland?
Ja, Deutschland hat im Moment keine einsatzbereite Armee für die Landes- und Bündnisverteidigung. Und natürlich muss unsere Armee kriegstüchtig sein. Aber wir brauchen auch eine Politik, die bestehende Konflikte nicht verschärft, sondern nach Lösungen sucht, nach politischen Lösungen. Besonders in Situationen wie mit der Ukraine, wo es keine militärische Lösung gibt. Also kriegstüchtig müssen unsere Streitkräfte sein. Und wir brauchen eine starke militärische Abschreckung der NATO, die wir im Moment nicht haben, die wir aufbauen müssen. Aber wir brauchen immer diese Kombination auch mit Dialog, Interessenausgleich mit Russland. Das fehlt mir. Auch mit Abrüstungsmaßnahmen, das fehlt mir auch. Und man darf da nicht zu sehr, sag ich mal, auf die militärische Karte setzen. Die ist wichtig und die Bundeswehr muss dringend, sag ich mal, einsatzbereit gemacht werden. Das ist auch nicht nur eine finanzielle Frage. Also ich finde diese verkürzte Debatte auf diese 2%, 3%, 5%, geht auch an der Realität vorbei. Je schlechter eine Volkswirtschaft ist zum Beispiel, desto höher wird dann dieser prozentuale Anteil der Verteidigungsausgaben. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch gehabt. Und das sagt nichts aus. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen in die
Struktur. Für wie viel Prozent, was halten Sie denn realistisch?
Die Bundeswehr braucht mehr Geld, das ist richtig. Ich glaube, realistisch ist schon, dass wir hochgehen auf 2,5 bis 3%. Aber wir müssen auch gleichzeitig gucken, auch mal in die Bundeswehr schauen. Die Bundeswehr ist sehr überreguliert, sie ist sehr bürokratisch, die Beschaffungswege ultra lang. Ja, man muss da auch reinschauen, ob man diese Truppe nicht ein bisschen schlanker und fitter macht, sag ich mal. Da muss man auch schauen, wo das Geld letztlich hingeht. Ja, wir haben eine ziemlich aufgeblähte Bürokratie dort. Ich habe das auch damals in meiner Zeit im Kanzleramt erlebt. Ja, die Armee muss wieder fit for fight werden, also kriegstüchtig, wie Pistorius das sagt. Das stimmt. Das ist sie aber nicht im Moment.
Ein Thema, mit dem Sie sich viel beschäftigt haben, was komischerweise im Wahlkampf jetzt kaum noch eine Rolle spielt, ist der Taurus. Die Taurus-Lieferungen. Bundeskanzler Scholz war immer dagegen. Friedrich Merz, wenn ich das recht erinnere, war eigentlich dafür, sagt aber jetzt nichts mehr dazu. Sie sind immer vehement gegen eine Taurus-Lieferung gewesen. Warum?
Ja, ich glaube, dass einfach Taurus schon ein sehr spezieller Marschflugkörper ist, ein sehr gutes System natürlich, aber das Problem ist halt diese Reichweite, die er hat, über 500 Kilometer. Man könnte also aus der Ukraine damit tatsächlich Moskau treffen und das ist halt das Risiko. Und dann kommt das Problem der Zielsteuerung dazu. Also wenn man das System optimal einsetzen wollte, dann müsste man tatsächlich Personal auch mit in die Ukraine schicken. Und das ist nach unserem Rechtsverständnis letztlich Kriegsbeteiligung. Das führte dazu, dass der Bundeskanzler aus meiner Sicht mit Recht immer die Position vertreten hat, das nicht zu liefern. Ich verstehe nicht ganz, warum jetzt einige Parteien, CDU ist das, glaube ich, FDP und Grüne, jetzt wieder mit dieser Forderung kommen, weil es auch gar nicht so ins Bild passt, weil jetzt Russland und die USA über Gespräche reden, über Verhandlungen reden. Und es ist auch so, dass mit Sicherheit ein Kanzler Merz, wenn er das wollte, nach seiner Wahl auch nicht die Genehmigung bekäme von Washington, das zu liefern. Weil man eben auch sehen muss, das ist kein bilaterales Thema zwischen Berlin und Kiew, sondern das ist ein Thema zwischen Washington und Moskau.
Ja, es sieht jetzt danach aus, als ob nur noch Washington und Moskau über die Weltgeschicke bestimmen würden, was einem ja auch kein gutes Gefühl gibt. Was ist denn mit dem Thema Mittelstreckenraketen? Das hat ja Olaf Scholz noch unter der Biden-Regierung beschlossen. Werden die kommen? Halten Sie das auch für einen großen Fehler?
Es war eine Vereinbarung am Rande des NATO-Gipfels in Washington letztes Jahr, eine bilaterale Vereinbarung zwischen Deutschland und den USA. Und man will sie erst 26 aufstellen. Also was ich da vermisse, ist einfach, dass man darüber politisch, parlamentarisch überhaupt nicht geredet hat. Ich vermisse auch, dass es keine NATO-weite Lösung ist, dass das Risiko letztlich auf mehrere NATO-Partnern verteilt wurde und dass es eine gemeinsame NATO-Entscheidung ist, sondern eben nur deutsch-amerikanisch. Und es ist halt so, wir rücken den Russen sehr stark auf die Pelle. Das muss man einfach sehen. Bei der Kuba-Krise war das Problem ja auch so. Der Kennedy konnte damals einer Stationierung von sowjetischen Raketen auf Kuba nicht zustimmen, weil sie in 5 Minuten Washington erreicht hätten. Jetzt stationieren wir solche Systeme. Auch Hypersonic Weapons sind dabei, der Tomahawk und die SM-6, die innerhalb von Minuten von Deutschland aus Russland erreichen können. Ja, die Russen haben ähnliche Systeme auch auf Deutschland schon gerichtet. Aber die NATO insgesamt, wenn man die seegeschützten, luftgeschützten Systeme dazu nimmt, hat da eine Überlegenheit einfach. Also ich weiß nicht, ob das so zielführend war, in einem laufenden Krieg mit so einer Sache zu kommen. Also Deutschland ist auch sehr stark singularisiert dazu. Wir haben immer im Kalten Krieg gesagt, wir müssen uns nie singularisieren. Wir dürfen uns nicht singularisieren lassen bei sicherheitspolitischen Entscheidungen. Genau das haben wir aber gemacht. Und dann haben wir auch keinen Zugriff, politischen Zugriff. Also ich meine, wenn das eskaliert, weiß ich nicht, der Krieg nicht zu Ende ist und 26, die aufgestellt werden, können die Amerikaner aus Deutschland fröhlich in den Osten schießen. Das wurde ja auch von politischen Politikern, also von Politikern in Deutschland gefordert, in das russische Hinterland zu wirken und so weiter.
Da wäre ja irgendwann diese rote Linie überschritten.
Ja klar, und der Segen käme zurück nach Deutschland und nicht nach USA. Das verstehe ich unter Singularisierung. Man muss einfach sehen, die Amerikaner können in einem möglichen europäischen Krieg, den wir unbedingt verhindern müssen, weil Deutschland der Hauptleidtragende wäre, können immer sagen, why not? Das ist über 5000 Kilometer entfernt. Ne? Aber wir Deutschen können eigentlich daran kein Interesse haben. Mhm. Wir müssen da einfach vorsichtiger mit diesem Thema Krieg umgehen. Denn wenn dieser Ukraine-Krieg aus dem Ruder läuft, dann haben wir ihn hier im Land. Und das ist vielen nicht klar. Also viele denken, das ist ein TV-Ereignis, das ist weit weg, da fliegen die Bomben nach Kiew und so weiter. Das kann wirklich, wir leben in einer sehr großen Kriegsgefahr, ich will keine Panik machen, aber wenn das Ganze schief geht, und Taurus ist so ein Mittel dazu. Taurus kann tatsächlich ein Regime-Change oder ein Game-Change sein, dass die Russen einfach sagen, jetzt ist genug und dann kriegen wir die Retourkutsche.
Gut, aber Herr Faber muss auch sagen, es gibt genau die Gegenseite, die Gegenargumente, die sagen, genau aus diesem Grund, um nicht überrollt zu werden, müssen wir die Ukraine unterstützen. Herr Fahrt, wie gut sind wir eigentlich auf diese Art der Kriegsführung vorbereitet in Deutschland?
Ja, man muss einfach sehen, dass diese hybride Kriegführung, auch die Informationskriegführung, auch die Wirtschaftskriegführung, alles zum Thema Krieg gehören. Und da müssen wir uns besser aufstellen, auch am Schutz kritischer Infrastruktur, ganz klar. Ich meine, wir hatten ja diese große Geschichte da 22 mit der deutsch-russischen Pipeline. Ja, wir müssen uns vor sowas auf jeden Fall schützen. Das geht gar nicht anders. Und was die Schattenflotte jetzt macht, das ist halt Sabotage, Aufklärung. Das sind so die Begleiterscheinungen eines laufenden Krieges. Wenn jetzt manche sagen, wir sind schon im Krieg mit Russland, dann sage ich nein. Weil Krieg ist etwas anderes. Krieg ist das, was die Ukrainer gerade erleben in der Ukraine. Und genau das gilt es zu verhindern.
Haben Sie eigentlich auch Vorstellungen davon, wie man den Frieden, habe ich eben, glaube ich, schon mal erwähnt, wie man den Frieden sichern sollte? Sollte man Friedenstruppen entsenden und wer sollte da Soldaten beisteuern? Haben Sie da konkrete Vorschläge?
Also für mich am wichtigsten ist erstmal generell, dass wir sagen, wir müssen militärisch abschrecken können vor jedem Aggressor. Das ist letztlich die Raison d'être der NATO, die ein Verteidigungsbündnis ist, das seit über 75 Jahren auch gut funktioniert hat. Und wir haben ja auch einen Verteidigungsauftrag an unsere Streitkräfte im Grundgesetz. Also wir haben nicht den Auftrag, irgendwo am Hindukusch in Mali oder in der Straße von Taiwan unsere Truppen einzusetzen. Das ist nicht das Selbstverständnis unserer Streitkräfte. Es geht um Verteidigung. Und hier geht es um die Verteidigung potenziell vor einem Aggressor wie Russland. Dafür sind unsere Streitkräfte da und dafür müssen sie letztlich auch ausgebildet werden, geführt werden. Und
Man merkt ja Ihnen an, dass Sie, obwohl Sie ja schon länger nicht mehr aktiv sind, dass Sie das Ganze noch immer sehr umtreibt. Sie machen sich viele Gedanken, Sie halten Vorträge, Sie schreiben diese Bücher. Was hat Sie eigentlich zu diesem Job gebracht? Was hat Sie motiviert, zu sagen, ich gehe zur Bundeswehr und später dann in die Politik als Berater?
Ach, das ist, ich bin zur Bundeswehr gegangen, dann 1975 Abitur gemacht an einem humanistischen Gymnasium in Düsseldorf. Und wir hatten, naja, das Kriegsthema war auch in der Luft, weil wir damals noch Lehrer hatten, die den Krieg erlebt hatten. Ich hatte auch ältere Eltern, die den Krieg erlebt hatten. Und man war ein Stück weit auch geprägt. Und dieses Thema Krieg, Frieden, Strategie und Politik, das ist zu meinem Lebensthema geworden. Ich bin manchmal nicht sehr glücklich damit, weil es einen so umtreibt, wenn man erlebt, was da im Moment läuft. Und dass ich mal als Militär 13 Jahre in der Politik gearbeitet habe, das habe ich mir nicht gewünscht. Ich habe bei meiner Verabschiedung im Bundeskanzleramt auch in Gegenwart der Bundeskanzlerin gesagt, wenn ich als junger Offizier gewusst hätte, dass ich mal 13 Jahre da in der Politik tätig bin, wäre ich damals sofort weggelaufen. Das wollte man nicht als junger Mann. Und man ist da hingegangen, letztlich, weil man Interesse hatte an der Menschenführung. Auch Abenteuer war schon. Ich war Freifaller und was weiß ich. Ich habe so das ganze Programm da gemacht, was man so als junger Mann bei der Bundeswehr erlebt. Auch die sehr frühe Führungsverantwortung über Menschen. Und all das ist immer noch faszinierend bei der Bundeswehr. Es gibt keinen Bereich in unserer Gesellschaft, wo man so früh in Verantwortung gestellt wird wie bei der Bundeswehr. Das ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen.
Herr Fahrt, abschließend würde ich vielleicht noch, interessiert mich noch eins. Sie bekommen für Ihr Buch, Sie sind ja umstritten, ne, mit Ihren Thesen, Sie bekommen für Ihr Buch Beifall von Alice Weidel, Sie bekommen Beifall von Klaus von Donani, SPD-Urgestein, Sie bekommen Beifall von Sarah Wagenknecht von BSW. Wie ist das für Sie, dass Sie aus so unterschiedlichen Ecken Beifall, aber auch genauso viel Gegenwind bekommen? Wie positionieren Sie sich da?
Ja, ich glaube, damit muss man einfach als unabhängiger Experte leben. Ich bin in keiner Partei, stehe nicht auf irgendeiner Payroll. Ich bin kein Lohnschreiber für irgendwelche Institutionen. Also ich beurteile die Lage so, wie ich sie sehe.
Okay.
Und dann bekommt man halt Beifall von verschiedenen Seiten. Das ist halt so.
War auf jeden Fall interessant, Ihre Meinung zu hören, mit Ihnen zu reden. Diese Sendung haben wir, solche Gäste haben wir nicht oft. Morgen habe ich Axel Hacke hier mit einem ganz unverfänglichen Thema. Da geht es um Wehwehchen im Alter. Und jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Bis morgen.